Wir hören zur Predigt einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium im 4. Kapitel. Die Frau spricht zu Jesus: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Liebe Gemeinde, ich finde es immer wieder spannend, wenn Umfragen gemacht werden zu den christlichen Hochfesten. In letzter Zeit ist es ein wenig rarer mit diesen Umfragen geworden, aber es gibt doch eine ganz aktuelle von einem Marktforschungsinstitut in Nürnberg in Auftrag gegeben, gerade jetzt vor einigen Wochen, Anfang Mai. Ergebnis dieser Umfrage ist: Die religiöse Bedeutung von Feiertagen gerät für die Deutschen immer mehr in den Hintergrund. Und jetzt kommt das Ergebnis sozusagen der Umfrage. Die Hälfte der Bundesbürger schätzen an Ostern oder Pfingsten vor allem die arbeitsfreie Zeit. Das hat die Untersuchung ergeben und jeder Dritte gebe zu, so laut Umfrage, dass ihm bei den meisten christlichen Feiertagen im Grunde nicht klar sei, was eigentlich überhaupt gefeiert werde. Nun ist es natürlich so, dass das Pfingstfest auch für uns Christen sicherlich nicht das einfachste Fest ist und auch vielen Christen macht dieses Fest oder macht die Frage nach dem Heiligen Geist auch hier und da Kopfzerbrechen oder auf jeden Fall kommen doch Fragen auf, wie man sich das vorzustellen hat mit dem Heiligen Geist, wer er nun genau ist, in welchem Verhältnis er zu Gott Vater und Sohn steht. Also auch wir Christen tun uns zuweilen schwer mit dem Heiligen Geist. Weihnachten und Ostern, das ist uns allen klar, das ist viel konkreter und anschaulicher, als es Pfingsten ist. Wer sich allerdings Gedanken über den Heiligen Geist macht, der muss schon ein wenig tiefer einsteigen als das angebliche Drittel unserer Bundesbevölkerung, die überhaupt nicht wissen, was an den einzelnen Feiertagen nun überhaupt begangen und gefeiert wird. Tiefer einsteigen in die Materie, da kann man sich nicht mit vordergründiger Religiosität zufrieden geben, sondern da geht es um mehr. Und genau das macht auch die heutige Stelle aus dem Johannesevangelium aus, die ich gerade verlesen habe. Die Frau, mit der Jesus hier spricht und deren Namen nicht genannt wird, ist die berühmte Samariterin mit, ich sage es einmal, bewegter Vergangenheit. Ihre Zugehörigkeit zu den von den Juden verhassten Samaritern, die eben nicht in Jerusalem, sondern auf dem Berg Gerizim anbeten, wird für Jesus zum Ausgangspunkt einer Lektion über die wahre, über die rechte Anbetung Gottes. Und diese Frage, liebe Schwestern und Brüder, hat gerade auch heute in unserer Zeit nichts an Brisanz verloren. Mittlerweile entstehen in unserem Land viele Orte der verschiedensten Anbetung und Meditation. Moscheen werden gebaut, buddhistische Tempel, Bahai und Zen sind keine Fremdworte mehr. Unweigerlich entsteht dabei auch die Frage, woher kommt das Heil? Was hatte Christus selbst gesagt? Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Jesus tritt also einer heilsgeschichtlichen Beliebigkeit deutlich entgegen. Das Heil, so sagt er, das Heil kommt von den Juden, nicht irgendwoher. Und ich füge hinzu, und das ist wohl hier gemeint, der Christus, der Heiland der Welt, kommt aus den Juden. Und darum geht es. In ihm verwirklicht sich das im alten Bund verheißene Heil. Denn an Christus geht kein Weg vorbei, auch nicht in der Frage nach dem Heiligen Geist. Die Samariterin, sie wird vom Wirken dieses Heiligen Geistes erfasst, wenn sie bekennt: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Eine Einsicht, liebe Schwestern und Brüder, die wie die Einsicht des Petrus im heutigen Evangelium immer geistgewirkt sein muss. Und was Christus uns heute verkündigt, das lässt sich mit zwei Worten überschreiben: Geist und Wahrheit. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jesus macht also in Bezug auf die Samariter und letztendlich auf alle, die sich fragen, wo Gott denn nun in rechter Weise angebetet wird, deutlich, dass es vielmehr nicht um die Frage geht, wo er in rechter Weise angebetet wird, sondern wie Gott in rechter Weise angebetet wird. Dabei ist eben nicht die Größe des Gotteshauses, des Tempels entscheidend oder andere äußere Kriterien, sondern die innere geistliche Haltung. Aber bitte, der Umkehrschluss ist nicht zulässig. Je weniger Form, desto mehr Geist. Innere geistliche Haltung hat aber auch Kriterien. Gerade die legt uns Christus vor mit seinem ganzen Leben, mit seinem Vertrauen, also seinem Glauben zum Vater, mit seinem Umgang mit den Menschen, in der Art und Weise, geistliche Dinge anderen Menschen nahe zu bringen. Er haut ihnen das nämlich nicht einfach so über den Kopf, sondern er nimmt den Menschen erst einmal wahr und behutsam in der Sprache des Alltags versucht er, Menschen klarzumachen, worum es geht. Und Christus wird deshalb selbst für uns an dieser Stelle zum Maßstab für uns, was Wahrheit bedeutet. Denn Christus ist die Wahrheit. Nicht diese oder jene Religion hat die Wahrheit. Und ich füge hinzu, gepachtet. Auch nicht die christliche hat sie, sondern Christus ist sie, die Wahrheit. Das ist etwas völlig anderes. Der Heilige Geist, so bekennen wir, er führt uns ein in diese Wahrheit. Deshalb ist sie ein hohes Gut. Aber die Frage ist, wie bewegt sie die Menschen? Denn darum muss es ja letztendlich gehen. Denn diese Wahrheit sollte uns ja ergreifen. Das heißt, Christus sollte uns ergreifen und begeistern und bewegen. Es geht letztendlich dann immer auch um das Ja zu Christus. Und das wird im heutigen Evangelium, ist es sehr deutlich geworden, um das Ja zu Christus und zu seiner Kirche. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Christus bindet sich trotz aller Fehler der Menschen, trotz aller Schwächen. Und er weiß, wie sehr seine Kirche fehlen wird in der Zukunft. Aber er bindet sich trotzdem an diese seine Gemeinde und verheißt dieser seiner Gemeinde seine Gaben und auch die des Heiligen Geistes. Wenn wir heute danach fragen, liebe Gemeinde, wie denn nun dieses Pfingstfest, wie denn nun der Heilige Geist, ich sage einmal, populärer, bekannter werden kann in unserer Bevölkerung, dann mag es da einige Antworten geben. Eine fand ich in einem Interview vom vergangenen Freitag im Domradio. Ein Professor Eberts, Professor der Theologie und Religionssoziologie, ich kenne ihn persönlich nicht, nimmt dort Stellung. Und eine seiner Aussagen möchte ich gerne hier einmal verlesen. Das Domradio fragt, am Sonntag und Montag feiern Christen in aller Welt das Pfingstfest oder eben nicht. Wie ist es möglich, Herr Professor, die Bedeutung solcher Tage wieder mehr in den Mittelpunkt zu stellen? Das ist die Frage, die ich auch gestellt habe. Und jetzt kommt die Antwort des Professors. Aus soziologischer Sicht würde ich sagen, dieses Fest braucht so etwas wie eine soziale Trägerschaft. Weihnachten hat die soziale Trägerschaft Familie, Ostern zum Teil auch. Diese Unterstruktur, dieser gesellschaftliche Unterbau fehlt Pfingsten. Ich könnte mir vorstellen, in einer immer pluraler werdenden Gesellschaft, wo auch Katholiken und Protestanten in Deutschland aus verschiedenen Kulturen zusammenkommen, und wir einen Migrantenanteil von 20% in der Bevölkerung haben, dass man diesen Tag zu einem multireligiösen oder multikulturellen Tag macht. Denn an Pfingsten haben die Jünger des verstorbenen Jesus plötzlich gemerkt, die anderen verstehen uns, obwohl sie aus verschiedenen Kulturen und Sprachen kommen. Das könnte doch in einer pluralen Gesellschaft einen neuen Sinn stiften, und damit auch eine neue soziale Trägerschaft für Pfingsten begründen. Das wäre jedenfalls mein Rat, denn diese Trägerschaft wäre außerordentlich modern und zeitgemäß. Das wohl. Liebe Gemeinde, warum habe ich das verlesen? Weil ich denke, dass es immer auch wichtig ist, sich mit Argumenten und anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Herr Professor Eberts hat sicherlich recht, wenn er sagt, dem Pfingstfest fehlt die soziale Trägerschaft, das ist Soziologensprache, also das, was in unserer Kultur und Tradition verwurzelt ist, denn Weihnachten ist ein Fest der Familie, das feiern alle, da gibt es gewisse Riten und Formen, auch an Ostern. Bei Pfingsten gibt es da so gut wie gar nichts. Die Analyse ist richtig. Auch ist die Analyse oder Tatsache richtig, dass sich die Kirchen auch in unserem Land immer mehr auch aus Menschen aus anderen Kulturen zusammensetzt. Aber die Frage ist doch, ob man das, was Pfingsten bedeutet und was Pfingsten in seinem Kern ist, ob man das mit einem multireligiösen und multikulturellen Tag erwecken kann. Zumal der liebe Herr Professor ja von falschen Tatsachen ausgeht. An Pfingsten haben die Jünger des verstorbenen Jesus, sagt er. Wir aber bekennen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und mitten unter uns. Also es geht nicht um einen Verstorbenen, dessen Idee wir nun in irgendeiner Weise weiterführen müssten, sondern es geht um den Lebendigen und Christus, der die Wahrheit ist, wie wir gerade gehört haben. Und es geht um die Wahrheit des Heiligen Geistes, der weht, wo er will und der liebe Gemeinde auch heute wirken kann, wie er will. Und noch ein weiteres, Mehrheiten mögen für die Demokratie notwendig sein, Aber Mehrheiten bedeuten lange noch keine Wahrheit. Und an die sollten wir uns Christen halten. Im festen Vertrauen daran, dass Christus diese Wahrheit ist und dass er seinen Geist nicht nur verheißen hat, sondern uns geschenkt. Und dieser sein Geist wird uns in aller Wahrheit leiten. Und dieses Zeugnis dürfen wir auch der Welt geben. Amen.